Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Infomagazin vom 26. November 1992.
Ja, heute ist der 26. November und damit schönen Gruß zum Tagesinfo. Die Themen heute im Tagesinfo sind einige Kurzmeldungen und dann geht es weiter mit einem Beitrag über die antifaschistische Entwicklung, um nicht nur auf die faschistische Entwicklung zu sprechen zu kommen.
Gestern gab es den Tag Gewalt gegen die Gewalt von Frauen. Es gab im Info gestern schon in längeren Debatte und es gab gestern auch eine Demonstration. Und von dieser Demonstration wollen wir berichten und einige Beiträge uns anhören. Dann war der Ministerpräsident von Jugoslawien Panic heute in Bonn. Wir haben uns eine Einschätzung vom Internationalen Jugoslawien-Komitee geholt über die Rolle Panics in Jugoslawien.
Schließlich ein Durchsuchungsbericht aus Köln im Informationszentrum für freie Völker, das sich mit dem Thema Kurdistan und Türkei schwerpunktmäßig beschäftigt, gab es eine Durchsuchungsaktion, auch dazu einen Bericht. Dann ein Bericht zur weiteren Entwicklung in Kurdistan, auch zum Prozess gegen Stefan Waldberg, der am 4. Dezember in Diyarbakir in Kurdistan stattfinden wird. Und zum Schluss ein längerer Bericht, ein Telefoninterview über eine Bilanz der Nahostkonferenz, die vor einem Jahr als sogenannte Friedenskonferenz begonnen hat, inzwischen aber stark von dem Scheitern bedroht ist. Alles dies nun in den folgenden 60 Minuten. Zu hören und zu erreichen sind wir unter folgender Telefonnummer auch noch 0761, die Vorwahl für Freiburg und dann 31028.
Israel. Der israelische Ministerpräsident Rabin kündigte an, sich persönlich darum zu kümmern, dass ausländische Journalisten gegen die geltenden Zensurbestimmungen nicht verstoßen. Nachdem die Korrespondentin der Zeitung Miami Herald berichtet hatte, Israel habe die Ermordung von Hisbollah-Führer Sheikh Hassan Nasrallah im Libanon geplant. Ein anderer Journalist berichtete unter Berufung auf zuverlässige israelische Quellen über einen Manöverunfall am 5. November in Zelem, bei dem 5 als Araber verkleidete israelische Elitesoldaten getötet worden waren. In dem Bericht heißt es, am darauffolgenden Tag sollte in einem Beiruter Vorort den echten Anschlag auf Nasrallah verübt werden sollen. Israel hätte keine Verantwortung übernommen, um gegenseitigen Verdacht in der zerrissenen Schiitengemeinde zu schüren. Am Tag danach berichteten die New York Times und The Guardian darüber. Die Sicherheitsbehörden kündigten Maßnahmen gegen die Korrespondenten an. Die Berichte über Einzelheiten des Selim-Unfalls in Ausland übermittelten, ohne sie bei der Militärzensur vorzulegen. Die Ausweisung einiger Journalisten wird befürchtet.
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat jetzt einen Bericht über die Verletzung von Grundrechten von Arbeitnehmern veröffentlicht. Da kommt sie jetzt auf eine Rekordzahl von 111 Fällen. Peru wird mehrere nicht geahndete Fälle von Mord, Entführung und andere Übergriffe auf Angehörige der Lehrergewerkschaft angeprangert. Auf den Philippinen führten Untersuchungen über Ermordungen und das Verschwinden lassen von Gewerkschaftsangehörigen selten, also Zitat, selten zu einer Identifizierung und einer Verurteilung der Schuldigen, Zitat Ende. Repression gegen Gewerkschaften wirft die ILO auch der Regierung der Elfenbeinküste vor. Kanada wird kritisiert, weil es den Angestellten des öffentlichen Dienstes das Streikrecht nicht zugesteht und kollektive Tarifverhandlungen behindert. Unternehmen in den USA werden beschuldigt, Gewerkschaften den Zutritt zu verweigern. Die ILO ermahnte die US-Regierung, Gewerkschaftsvertretern den freien Zugang zum Arbeitsplatz zu garantieren. Kritik kam auch von der ILO, übte die ILO auch an dem Gesetz in Australien, das 10.000 Mitgliedern als Voraussetzung für die Registrierung einer Gewerkschaft vorschreibt, was gegen das Koalitionsrecht verstößt. Wir hatten ja in einem der letzten Infos über diese Entwicklung in Australien berichtet.
Rainer René Graf Adelmann von Adelmannsfelden hat schon lange Geldschwierigkeiten. Zuerst klappte es nicht so richtig mit der Vermittlung von Kindern aus ärmeren Ländern. Es war zu dubiös. Der Organhandel erwies sich auch nicht als besonders lukrativ. Dann versuchte er sein Glück als Asylbewerber-Schlepper. Es war alles so offensichtlich, dass er ertappt werden musste. Der Adelmann kriegte 15 Monate auf Bewährung. Er kassierte um die 300 Mark für ein Papier, das mit einem Einreisevisum und einem 6-monatigen Aufenthalt von ihm unterschrieben versehen war. Menschen in Not aus dem Iran und Libanon haben das Papier gekauft und dann erst hier stellten sie fest, dass sie in die Bundesrepublik mit diesem Papier nicht rein dürften. Groß und breit verkündete die Polizei gestern eine Version über den Mord in Berlin, die so klang, als wäre alles von dem Facho nur in Notwehr geschehen. Erstochen mit einem Messer, so war Silvio Meyer Freitagnacht in der U-Bahn-Station in Ost-Berlin ums Leben gekommen. Gestern ließ die Polizei zunächst erklären, der gefasste Facho oder Skinhead habe aus Notwehr gehandelt. Er sei mit einer Schreckschusspistole bedroht worden. Davon zeuge eine Verletzung im Gesicht. Er sei überdies mit einem Messer bedroht worden und erst seine Kunst, dem Angreifer das Messer zu entwenden, habe ihn in die bessere Position versetzt und dann habe er mit dem Messer in der Luft herumgefuchtelt. Dass es einen Toten gekostet habe, sei nicht seine Schuld gewesen. So breit diese Version, am gestrigen Abend bereits, war sie vollkommen in sich zusammengebrochen. Die Polizei selbst musste dementieren, dass diese Geschichte dem Ablauf entsprochen hätte. Aber erst bringen sie die Dummstory in großen Meldungen, das Dementi ist dann in 4 Zeilen zu finden.
Acht Mitglieder von DGB-Gewerkschaften und Flüchtlingsinitiativen hatten Strafanzeige gegen den Verfasser und verantwortlichen Redakteur des Bremer Landesjournal, dem Organ der Gewerkschaft der Polizei, gestellt. In der Zeitung hatte dieser Redakteur einen Artikel geschrieben, in dem er einen Asylbewerber Nigerianer erfand, den er als Drogenhändler, Sozialbetrüger, Schwarzfahrer und Ladendieb hingestellt hat. Die Zeitung kennzeichnete das Ganze auch noch als eine Satire. Das Ganze bleibt trotz der Strafanzeige nun ohne strafrechtliche Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Die Begründung? Für den Straftatbestand der Beleidigung fehle ein Strafantrag des betroffenen Nigerianers. Und auch wegen Volksverhetzung sei keine Anklage möglich, da sich der Artikel offenbar nicht auf alle nigerianischen Asylbewerber bezogen habe. Punkto. Damit gibt die Staatsanwaltschaft die offizielle Begründung, dass es rechtmäßig ist, einzelne Asylbewerber zu diffamieren und anzugreifen. Dieser offenen Aufforderung werden sich die Faschisten sicher nicht entziehen. Aber nicht nur im Lager der Polizeigewerkschaft werden offen rassistische Artikel verbreitet. Selbst in den Zeitungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft macht sich die Ausländerhatz breit. So schrieb der Chefredakteur der baden-württembergischen Lehrerzeitung, herausgegeben von der GEW am 24.10.1992, Zitat, denn nicht nur die kleinen Schlepper und die sogenannten Wirtschaftsasylanten sind die Parasiten des Asylrechts. Zitat Ende. Wer von Wirtschaftsasylanten als Parasiten des Asylrechts spricht, spricht die Sprache der Rechten und muss sich nicht wundern, von ihnen Beifall zu bekommen. Die GEW täte gut daran, diesen Vorgängen in den eigenen Reihen nachzugehen und Abhilfe zu schaffen. Demis, in den vergangenen Monaten in den Betrieben in Bezug auf den Kampf gegen die Ausländerfeindlichkeit, der relativ ruhig geblieben ist, scheint sich jetzt nach den Anschlägen in Mölln einiges dort zu rühren. So haben nun die Stahlarbeiter des Dortmunder Unternehmens Hösch beschlossen, eine Telefonkette zu organisieren, um die ausländischen Mitarbeiter des Unternehmens und deren Familien vor rechtsradikalen Gewalttätern zu schützen. Das kündigte zumindest der Betriebsratsvorsitzende von Hösch, Horst Hepp, am Mittwoch auf einer Kundgebung gegen ausländerfeindliche Mordanschläge an. Er fordert auch weiterhin die Stahlerwerke auf, mit dem Schutz der ausländischen Mitbürger an den Arbeitsplätzen zu beginnen. Ebenso haben die IG Metall und die Metallarbeitgeber von Bremen in einer gemeinsamen Erklärung die tödlichen Brandanschläge von Mölln als feige Morde verurteilt und für den morgigen Freitag zu Mahnminuten in den Unternehmen aufgerufen. Das ist in dem Aufruf unter anderem, ich zitiere, Deutsche und Ausländer sind in den Betrieben zusammengewachsen und diese Situation wollen wir auch außerhalb der Werkstore haben. Nicht nur zu Mahnminuten haben sich die Arbeiter von Zanker in Tübingen aufgerafft, sondern zu einem Mahnstreik, der gestern anderthalb Stunden lang gedauert hat. Der Betriebsratsvorsitzende von Zanker erläutert Inhalt und Zweck dieses Mahnstreiks.
Wir haben bei uns in unserer Belegschaft 200 Mitarbeiter, die nicht einen deutschen Pass besitzen. Und wir wollen im Betrieb Zeichen setzen, weil wir der Meinung sind, dass jeder, der schweigt, mitschuldig ist.
Von seinem Unternehmer verlangt der Betriebsratsvorsitzende, dass die anderthalb Stunden, also gestern von 13 bis 14.30 Uhr, nicht vom Lohn abgezogen werden, denn
jedem Unternehmer muss bewusst sein, dass wenn er sich nicht auf die Seite des Schutzbedürftigen stellt, er als Feind betrachtet wird.
Einige Initiativen gibt es ja, aber trotzdem, es geht munter weiter. Die Serie von brandstiftenden, schlägernden und mordenden Tätern, Schüsse auf Flüchtlinge in Radolfzell, Brandanschläge in Weisenheim bei Bad Dürkheim, Messerstiche gegen einen jugendlichen Roma in Essen, Friedhofsschändungen in Stockholm, Angriffe von Neonazis in Antwerpen. Hier ein Verfahren, das eingestellt wird, dort ein Prozess, in dem die unpolitische Tat bestätigt wird oder vielleicht auch einmal eine Verurteilung mit Hinweis auf den jugendlichen Leichtsinn. Inzwischen gibt es auch schon Statistiken darüber, was juristisch mit diesen Leuten passierte, nämlich ihre Verfahren wandern meistens in den Papierkorb. Heute Morgen allerdings wanderte kein Verfahren zunächst in den Papierkorb, denn aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer fand ein Prozess vor dem Amtsgericht in Freiburg. Dort war ein 55-jähriger Kraftfahrer angeklagt, dem Mittäterschaft bei versuchter schwerer Brandstiftung vorgeworfen wurde. Tatort war die Hermann-Mitt-Straße in Freiburg, das dortige Flüchtlingslager mit inzwischen ca. 700 Flüchtlingen. Letztes Jahr, am 22. September, nachts, wurde dort Feuer gelegt. Hätten die Flüchtlinge nicht den Mut gehabt, den Brand zu löschen, wäre das schlimm ausgegangen. So berichtete heute zum Beispiel ein Flüchtling vor dem Amtsrichter. Zu erkunden stand heute, wer das wohl angerichtet hat. Brandleger und Hintermänner sollten deutlich werden. Auf der Bank deshalb ein stadtbekannter Nazi, den viele als ihren Führer bezeichnen, der sich schon auch mal mit dem Hitlergruß grüßen lässt. Natürlich nicht in der Öffentlichkeit, aber in den bekannten Treffpunkten der Neonazis, zum Beispiel in der Kneipe Elefant oder in der Kneipe Casino. Damals soll dieser Anführer gesagt haben, jetzt seien sie mehr geworden, mehr Zulauf von Skinheads und verwandten Spitzbuben, nun sei also auch was zu machen. Mollys auf Flüchtlingsheime, das stand auf dem Programm. Nein, nicht nur ein Heim. Und brennen sollte es auch deshalb, dann steht immerhin etwas in den Medien. So wurde es heute berichtet von dem Hauptbelastungszeugen, der selbst schon wegen einem Anschlag auf ein Heim in Gundelfingen in den Knast musste, inzwischen aber auf Bewährung wieder draußen ist. Dieser fühlt sich bei seinen im Gericht vorgetragenen Aussagen inzwischen von den Skins bedroht. Früher habe er auch schon mal mit den Punks so seinen Ärger gehabt. Und dieser inzwischen vielleicht etwas geläuterte junge Mann berichtete dann auch, dass der stadtbekannte 55-Jährige dabei gewesen sei, bei der Planung mindestens, bei der Ausführung vielleicht. Auf alle Fälle wurde auf den Treffen danach dann mit dem Anschlag vom 22. September des letzten Jahres rumgeprahlt. Es war genau der Brandanschlag, den einige Tage später dann der damalige Justizminister Kinkel zur Kenntnis nehmen musste, als er das Modelllager für Flüchtlinge besichtigen wollte. Die Stelle war noch ein wenig verkohlt, die Menschen wussten noch unmittelbar von dem Anschlag zu erzählen. Heute ist ein Jahr vergangen. Vor dem Publikum musste der zuständige Richter dann etwas überraschend erklären, dass hier nicht nur von Brandstiftung geredet werden müsse, sondern von Anstiftung zum versuchten Mord. Für diesen Tatbestand aber reicht das Amtsgericht nicht mehr aus. Deshalb wurde das Verfahren heute an das Landgericht verwiesen. Der Bonbon und Onkel, wie der 55-jährige Kraftfahrer auch genannt ward, blieb allerdings heute unverhaftet, obwohl man sich auch darüber wundern könnte. Von Vorstrafen erfuhr man bei diesem Mann auch nichts, weil sein Rechtsanwalt Einspruch gegen die Verlesung des Strafregisters erhob, aus dem dann möglicherweise klarer geworden wäre, was sich hinter dem scheineiligen Bonbon-Onkel wirklich so verbirgt. Der nächste Termin in dieser Sache ist also vor dem Landgericht, nur wird das auch wieder so ein kleines Jährchen dauern.
Ihr hört das Infomagazin vom 26. November 1992.
Dann in diesem Zusammenhang wollen wir aber auch noch einen Erklärungsversuch der Biedermänner nachgehen. Die sind ja inzwischen wild quasi mit ihren Erklärungen. Wir hatten nur erschreckt, was für Erklärungen dabei auch zu hören ist. Eine besonders originelle Version dieser Erklärung, die kommt von dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Verfassungsschutzes. Und diese Version wollen wir euch nun wirklich nicht vorenthalten.
Fremdenfeindlichkeit ist ja irgendwo ein archaisches Verhaltensmuster, das uns allen angeboren ist und das durch den kulturellen Überbau gebändigt wird. Und in bestimmten Situationen entfällt dann diese kulturelle Kontrolle und das Ganze bricht irgendwo heraus. Also es ist schon etwas schwieriger zu fassen.
Damit aber nicht alles auf der Ebene dieser billigen Analyse stehen bleibt, damit auch mal Ansätze unternommen werden, die antifaschistische Seite zu organisieren, ihnen eine Richtung zu geben. Hier vielleicht einmal einen Hinweis auf einen Vorschlag, der aus Nürnberg kommt, aus Nürnberg anlässlich eines Symposiums, das dort zum 7. und 8. November abgehalten worden ist. Titel: Haben die Deutschen nichts gelernt? Die Antwort bleibt so lange offen, solange hier wirklich nicht erkennbar ist, was energisch dagegen unternommen werden kann. Ein Symposium mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ein großes Spektrum hatte sich dort eingefunden, um sowohl aus der Geschichte des Faschismus als auch aus der Aktualität des Faschismus die Lehren zu ziehen. Ein ganz kleinen Beitrag aus einem Vorschlag, der dort zur Sprache gekommen ist.
Im Vorschlag heißt es: Wir wollen ein antifaschistisches Aktionsbündnis schaffen mit den folgenden inhaltlichen Bereichen und organisatorischen Zusammenhängen. Erstens Geschichtsarbeit. Nie vergessen. Dazu gehören die Verbrechen des Nationalsozialismus wie die Geschichte des antifaschistischen Widerstands. Dazu gehören auch Schutz, Pflege und Veranstaltungen zu den Gedenkstätten. Dazu gehört der Kampf gegen den Versuch der Verfälschung antifaschistischen Bewusstseins zum Protest gegen den Totalitarismus, also der Vergleich Faschismus gleich Kommunismus. Zweitens die Analyse. Kontinuität und Modernisierung. Dazu gehört das Aufdecken patriarchalischer, nationalistischer und rassistischer Strukturen und Inhalte vor 1933 bis und nach 1945. Dazu gehört auch die Formierung neurechter Ideologie als taktischer Variante des Nationalsozialismus, wie auch ihre Nähe und Verschmelzung mit den neuen Herrschaftsideologien. Drittens die Praxis. Recherchen, recherchieren, verhindern, zuvorkommen. Dazu gehört der systematische Überblick über alte und neue Nazi-Strukturen und die herrschende faschistische Praxis in Staat und Gesellschaft. Dazu gehören alle Formen der Öffentlichkeitsarbeit, der Information, des Protestes und des Widerstandes, in gegenseitiger Akzeptanz der unterschiedlichen Mittel verantwortlichen Handelns. Organisatorischer Ausdruck dieses Aktionsbündnisses soll sein: Eine inhaltliche Plattform, die gleichzeitig klare Bestimmung der Politik wie Garantie gegen wechselnde Mehrheiten und Ausgrenzung ist, Ein offenes Plenum, das Informationen zusammenträgt und verbreitet, genauso wie es Anstoß zur inhaltlichen Arbeit und praktischem Handeln gibt. Dieses antifaschistische Aktionsbündnis soll Kräfte der radikalen Linken bis hin zu solidarischen Christinnen umfassen.
So klang es in den letzten Tagen bei den Ankündigungen bei Radio Dreieckland. Der Hinweis auf eine Kundgebung zum 25. November, dem Internationalen Aktionstag Nein zur Gewalt gegen Frauen. Dieser Aktionstag wurde 1981 von einer Frauenkonferenz ausgerufen, die in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota stattfand. Hintergrund ist ein Ereignis am 25. November 1960. Drei Frauen wollten in der Dominikanischen Republik ihre inhaftierten Männer besuchen, wurden dann aber von Militärs verschleppt, gefoltert, vergewaltigt und letztendlich getötet. Angesichts des Aktionstages Nein zur Gewalt gegen Frauen fanden sich gestern Mittwoch, den 25. November, ca. 100 bis 150 Frauen und Lesben in der Freiburger Innenstadt ein für eine Kundgebung vor dem Regierungspräsidium. Ein Stand parteiübergreifender Frauen, ebenfalls vor dem Regierungspräsidium, sorgte für Diskussionen und für Entsetzen. Sie hatten Zeitungsartikel kopiert, die von Massenvergewaltigungslagern im ehemaligen Jugoslawien berichten, und Flugblätter verteilt, die dazu aufforderten, Außenminister Kinkel um Hilfe zu bitten. Dies stieß jedoch auf heftige Kritik, nicht nur von Seiten der Organisatorinnen der Kundgebung. Sie betonten, dass von diesem Staat wohl nichts zu erwarten wäre, dass dieser Staat offensichtlich keine humanitären Ziele verfolgt. Nun zur Kundgebung selbst. In Freiburg lag der Schwerpunkt des diesjährigen 25. Novembers auf der besonderen Situation ausländischer Frauen, die nicht nur vom Sexismus bedroht sind, sondern auch von rassistischen Angriffen. Dazu der erste Redebeitrag.
Zwar ist Gewalt gegen Frauen in allen Lebensbereichen täglich erfahrene Realität für jede Frau und jedes Mädchen in dieser Gesellschaft. Dabei ist die Gewalt im sogenannten privaten Bereich kaum sichtbar und wird von der Gesellschaft verschwiegen. Doch ausländische Frauen sind nicht nur von sexistischer, sondern auch von rassistischer Gewalt betroffen. Dies wird für sie zum Beispiel in den aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen der BRD besonders spürbar. Dies unterscheidet die Situation von Nicht-EG-Ausländerinnen und weißen deutschen Frauen ganz gewaltig. Über die weltweiten Zusammenhänge, geschichtlichen Entwicklungen sowie politischen und wirtschaftlichen Ursachen von Wanderungsbewegungen und Flucht wird in den bürgerlichen Medien fast nie oder nur sehr undifferenziert berichtet. Und zudem wird die besondere Situation von Frauen nicht beachtet.
Gründe der Migrationsbewegungen und der Flucht sehen die Organisatorinnen in folgenden Ursachen.
Diese Wanderungsbewegung ist eine Folge der noch heute bestehenden Abhängigkeit herunterentwickelter Länder von der selbsternannten ersten Welt. Menschen, besonders Frauen, sind zunehmend darauf angewiesen, in kapitalistischen Wirtschaftssystemen Arbeit zu suchen. Das durch die Kolonialmächte eingeführte Schulsystem dient eher der Stützung marktwirtschaftlicher Interessen im Westen, als dass es Berufschancen in den Herkunftsländern schaffen würde. Gleichzeitig nutzen Deutschland und andere westliche Staaten die Drittweltstaaten als Billiglohnländer aus. Folgen dieses übergestülpten Ausbildungs- und Wirtschaftssystems sind neben einer Verarmung dort die Vermarktung von Frauen hier, unter anderem als billige Arbeitskräfte, Hausmädchen, Ehefrauen oder Prostituierte. Die Lebensbedingungen innerhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft bedeuten für die Frauen eine tiefgreifende Entwurzelung.
Der zweite Redebeitrag ging auf die bekannt gewordenen Vergewaltigungslager im ehemaligen Jugoslawien ein. Es wurde betont, dass Frauen in jedem Krieg als Beute gelten und die systematische Vergewaltigung der Demütigung und Zerstörung des sogenannten Feindes dient. Zitat aus dem Redebeitrag: Und so wie der Eroberer seine Fahne auf neubesetztem Land hinterlässt, so will er sich auch durch Kinder ein Denkmal setzen. Denn zwischen der gewaltsamen Eroberung eines Landes und der Vergewaltigung einer Frau besteht kein wesentlicher Unterschied. Dieses Handeln entspringt dem gleichen brutalen patriarchalen Denken. Der dritte und letzte Redebeitrag bei der Kundgebung gestern zum 25. November beschäftigte sich mit frauenspezifischen Fluchtgründen.
Anträge der Frauen auf Asyl und die eventuelle Anerkennung sind immer an die der Ehemänner bzw. der Familie gebunden. Vor männlichen Anhörern, Dolmetschern und Richtern ist es für die Frauen unmöglich und unzumutbar, von ihren Demütigungen, sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen zu berichten. Sexuelle Übergriffe in den Lagern durch Heimleiter, Sozialarbeiter, Hausmeister sind nichts Ungewöhnliches. Alle Ursachen, die Frauen zur Flucht zwingen, sind frauenspezifisch. Frauenspezifisch bedeutet, dass Frauen aufgrund ihrer unterdrückten Stellung in der Gesellschaft mit politischer, ethnischer oder religiöser Verfolgung, Krieg, Armut und Umweltschäden anders konfrontiert sind als Männer. Warum müssen Frauen fliehen?
Im Folgenden nun einige wenige Beispiele von den vielen, die auf der Kundgebung genannt wurden.
Frauen müssen fliehen, weil sie als Unterstützerinnen eine Infrastruktur zur Stärkung des Widerstandes schaffen, zum Beispiel durch die Organisation von Volksküchen und durch das Verstecken von Verfolgten. Frauen müssen fliehen, weil sie oft als Geiseln genommen werden, wenn sie Familienangehörige oder Bekannte politisch aktiver sind, um so Druck auf diese auszuüben. Frauen müssen fliehen, weil sie sich gegen die Diskriminierung und sexuelle Gewalt durch ihre Ehemänner und Verwandte wehren. Vergewaltigung ist der deutlichste Ausdruck des Gewaltverhältnisses zwischen Männern und Frauen. Sexuelle Belästigungen bis hin zu Vergewaltigungen werden benutzt, um Frauen zu Geständnissen zu zwingen, sie zu bestrafen, zu erniedrigen oder Informationen zu erpressen. Vergewaltigungen dienen der Aufstandsbekämpfung, werden als Kriegsmittel eingesetzt und sind Machtdemonstrationen nicht nur innerhalb der Familie und auf der Straße, sondern auch von staatlicher Seite her. Das geschieht in allen Staaten, auch in der BRD.
Zum Schluss noch die Kontonummer für eine Spendenaktion für die Frauengruppe Caretta in Zagreb, die für vergewaltigte Frauen ein Frauenhaus bauen will. Das Spendenkonto geht über die Rechtsanwältin Barbara Schüller. Kontonummer ist 229-7402 bei der Sparkasse Freiburg, Stichwort gegen Frauenvernichtungslager.
Ihr hört das Infomagazin vom 26. November 1992.
Heute am Donnerstag kam der Ministerpräsident von Jugoslawien Milan Panic nach Bonn, um Gespräche mit der Bundesregierung zu führen. Im Vorfeld gab es schon heftige Anklagen von Menschenrechtsorganisationen dagegen, dass die Bundesregierung mit Milan Panic Gespräche führt. Milan Panic, ein US-Bürger serbischer Abstammung, der noch heute US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde vor einem guten halben Jahr als Ministerpräsident von Jugoslawien, das heißt von Jugoslawien, das sich heute aus den Teilstaaten Montenegro und Serbien zusammengesetzt, gewählt. Damals interpretierte man das so, dass Panic eine Marionette des serbischen Staatspräsidenten Milosevic ist und ein Versuch von Milosevic, praktisch über Panic die Weltöffentlichkeit stärker beruhigen zu können. Inzwischen hat sich dieses Verhältnis wohl in gewisser Weise umgekehrt. Milan Panic hat sich nach außen und nach innen als Gegenspieler von Milosevic etabliert. Er vertritt einen bestimmten Teil innerhalb der serbischen herrschenden Klasse, die sich gegen die weitere Kriegführung aussprechen. Zum Beispiel hat die Handelskammer von Belgrad, also die Vertreter der größeren Firmen in Serbien, Panic in seinem Bemühen unterstützt, in Verhandlungen mit Kroatien, in Verhandlungen mit bosnischen Vertretern auf eine Kriegseinstellung zu drängen. Inzwischen musste Panic auch zwei Misstrauensvoten über sich ergehen lassen. Das erste kaum nachdem er seine Amtsgeschäfte übernommen hat, das zweite jetzt vor einigen Wochen, das zunächst im jugoslawischen Parlament gegen ihn gewirkt hatte, dann aber durch die Abstimmung in der Nationalitätenkammer, die besetzt wird aus Vertretern von Montenegros und Serbiens, für ihn ausgegangen ist. Panic hat sich inzwischen mit dem Staatspräsidenten von Jugoslawien, Dobrisa Djordjic, zusammengeschlossen, der zunächst als Literat einer der ersten war, noch unter Tito, die in gewisser Weise den serbischen Nationalismus hoffähig gemacht haben, der aber inzwischen zunächst Milosevic Freund war, sich aber inzwischen gegen ihn ausgesprochen hat und mit Panic zusammen ins Lager der Kriegsgegner übergeschwenkt ist. Wir führten im Folgenden ein Gespräch mit einem Vertreter des Internationalen Jugoslawien-Komitee aus Baden-Baden, um eine Einschätzung zu bekommen, wie das Kräfteverhältnis zwischen Milosevic-Kräften und der Gegenseite, also Panic, Djordjic und anderen in Serbien, in Jugoslawien eingeschätzt wird und welche Aussichten das Gespann Djordjic-Panic bei den nächsten Wahlen in Serbien am 20. Dezember hat, eine Mehrheit zu gewinnen.
Offensichtlich ist Panic nicht in der Lage, die Wahlen zu gewinnen. Ja, sowohl die Sozialisten lehnen ihn ab, als auch die Sozialisten lehnen ihn ab aus politischen Gründen und die Nationalisten lehnen ihn ab aus nationalistischen Gründen. Und damit steht fest, dass er keine Wahlmehrheit bekommt. Die Demokraten halten etwa 25-27% der Stimmen unter allen Wahlberechtigten. Ja. Darüber hinaus hat der Panic jetzt gerade von der Jugoslawien-Konferenz eine Abfuhr erfahren. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Jugoslawien-Konferenz eben auch nicht mehr auf die Kompetenz von Panic zählt.
Was meinst du damit?
Der Panic hat ein paar konkrete Vorschläge gemacht zur Lösung des Jugoslawien-Problems, insbesondere deswegen, weil er Gelder forderte, um sich selber eine größere Zuständigkeit einzukaufen in Jugoslawien, in Belgrad, und diese Gelder sind verweigert worden. Ja. Und darüber hinaus muss ich sagen, dass der Herr Kostic, der ja nun, das ist ja dieses Gespann, was du ihm gerade gemeint hast, dass der Herr Kostic seine Kandidatur abgelehnt hat. Er war so die Galionsfigur für die sogenannte demokratische Opposition in Serbien. Und der Herr Kostic wäre in der Tat eine Person gewesen, die durch seine politische Erfahrung, durch sein Ansehen, durch seine Kompetenz in der Lage gewesen wäre, die untereinander zerstrittene sogenannte demokratische Opposition Serbiens unter einer Wahlfahne zu einigen. Und dieser Schritt wäre für Milosevic außerordentlich gefährlich geworden. Aber der Herr Kostic hat aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, die Kandidatur vor kurzem abgelehnt. Damit kann man sagen, die Wiederwahl am 20. Dezember des Herrn Milosevic in Belgrad kann man als real betrachten.
In der Tat scheint es jetzt so zu sein, dass diese Absage von Djordjic, die Oppositionsführerschaft zu übernehmen, innerhalb der Opposition zu einigen Problemen geführt hat. Auf einem letzten Treffen der verschiedenen Oppositionsgruppen, diese Bewegung ist ja auch relativ breit gefächert, von ganz rechts bis relativ links, also in dieser Bewegung hat auf dem letzten Treffen keine Einigung stattfinden können über eine eventuelle Kandidatur oder ein eventuelles Vorgehen zu den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Serbien am 20. Dezember. Gelingt es also nicht, die Kräfte, die hinter Milosevic stehen, zum Beispiel die radikale Partei, der politische Arm der Četnik-Bewegung, zu stoppen, wird es mit Sicherheit zu einer Radikalisierung der Kämpfe auf dem Balkan kommen. welche merkwürdigen Verbindungen sich nach und nach innerhalb dieses komplizierten Geflechts auf dem Balkan heranentwickeln, zeigt auch ein Brief, den Friedbert Ries vom Internationalen Jugoslawien-Komitee bekommen hat, in dem ein albanisches Komitee ankündigt, sich mit Vertretern Serbiens zusammenzuschließen, mit serbischen militärischen Kräften zusammenzuschließen, um eine militärische Auseinandersetzung, eine kriegerische Auseinandersetzung mit Kroatien zu führen. Im Folgenden einige Ausschnitte aus diesem Brief.
Der Brief stammt von einem Risa Salihu aus Stuttgart und er bezeichnet sich als Sprecher des Volkskomitee für die Verteidigung des Kosovo. Dieser Brief ist gerichtet an die Vereinten Nationen, den Generalsekretär Boutros Ghali in New York, die Genfer Jugoslawien-Konferenz in Genf und die Regierungen aller KSZE-Mitgliedstaaten. Und in diesem Brief bringt das Volkskomitee, der Sprecher des Volkskomitees zum Ausdruck, dass, ich zitiere wörtlich, um die Ausdehnung des Krieges auf dem Balkan zu verhindern, hat das Volkskomitee für die Verteidigung des Kosovo im Namen des Volkes des Kosovo beschlossen. Das Volk des Kosovo, insbesondere ist hier an die albanische Mehrheit des Kosovo gedacht, wird gemeinsam mit den Serben gegen Kroatien marschieren. Möglicherweise klingt diese Entscheidung für viele unglaublich. Doch handelt es sich hier nicht um einen Schreibfehler und auch nicht um einen falschen Ausdruck. Die Entscheidung ist im Interesse des Friedens auf dem Balkan und ist ernst. Ich wiederhole, die Kosovo-Albaner werden gemeinsam mit den Serben gegen Kroatien marschieren. Zagreb wird trotz Sanktionen gegen Serbien und Kosovo erobert. Nach der Eroberung Zagrebs wird in Kroatien eine Volksabstimmung bezüglich der Anerkennung Kroatiens stattfinden. Eine Volksabstimmung in Kroatien wird beweisen, ob die Anerkennung tatsächlich den Willen des kroatischen Volkes oder nur den Willen einer kroatischen faschistischen Gruppe entsprach. Durch die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, dann auch Bosnien-Herzegowinas, wurde der Krieg intensiviert und auch auf Bosnien-Herzegowina übertragen. Zitat Ende. Also nach meiner Meinung handelt es sich dabei um einen ganz schmutzigen Trick. Die Kosovo-Albaner versuchen mit ihrer politischen und militärischen Organisation, so kommt das in diesem Brief hervor, eine unglaublich riskante Eskalation des Krieges herbeizuführen. Und zwar, indem sie, wenn das ernst gemeint ist, gemeinsam mit den nationalistisch orientierten Serben, mit den nationalistisch orientierten Muslimen, einen dermaßen großen militärischen und wirtschaftlichen und politischen Druck auf Zagreb ausüben, der die europäische Gemeinschaft, insbesondere aber die führende politische Kraft in der EG, nämlich Deutschland, dazu zwingen, militärisch zu intervenieren.
Ihr hört das Infomagazin vom 26. November 1992.
Durchsuchung in Köln beim Informationszentrum für freie Völker. Am 24.11. stand die Polizei im Raum. Allerdings, was ist das für ein Informationszentrum? Dazu ein Ausschnitt aus einem Interview, was schon mal gelaufen ist.
Und wir arbeiten praktisch zu den Befreiungskämpfen in den neokolonialisierten Ländern. Und die Hauptaufgabe ist aber speziell Türkei und Kurdistan. Also dass wir die europäische Öffentlichkeit über die Politik in der Türkei, in Kurdistan und in der Türkei informieren wollen. Also jetzt zum Beispiel konkret in den letzten 6 Monaten hat die neue Regierung 1146 Menschen durch außergesetzliche Hinrichtungen bei Massakern und so weiter halt umgebracht. In der Zeit wurden 11 Journalisten ermordet. Und also das ist praktisch die Verletzung der Menschenrechte. Dazu stellen wir Öffentlichkeit im europäischen Ausland her.
Es soll wohl nicht weiter existieren, denn...
Wir morgens gegen 6 sind hier Beamte von der politischen Polizei Köln auf Anordnung für vom LKA Bayern in die Räume rein, haben den anwesenden Mieter der Räume und 2 Besucherinnen festgenommen. Und erstmal weggeschafft. Sie hatten dabei eine Zeugin, irgendwie hier so eine Bezirksbeamtin nannte sie sich, hatten sie selber mitgebracht. Und ein Dolmetscher haben hier dann bis 13 Uhr alles Mögliche durchsucht, auf den Kopf gestellt, haben unsere gesamten Computer mit Disketten und allem abgeschleppt. Daneben noch 6 oder 7 Kisten mit Informationsmaterial, Layoutmaterial. Ich konnte ab 11 Uhr etwa selber hier zugucken, also durfte rein. Sie haben gesucht vor allem Namen, also Namenslisten, haben dann Abonnentinnenlisten abgeschleppt, so Sachen. Die Festgenommenen, einer wurde nachmittags wieder rausgelassen nach Abschluss der Aktion, ein anderer am nächsten Tag erst. Und eine Besucherin, die hier war, haben sie dann nach Frankreich abgeschoben, weil sie keinen Status für Deutschland hatte. Das war so im Wesentlichen das, was hier passiert ist.
Was war denn die offizielle Begründung der Bullen, als sie morgens um 6 dann im Büro standen?
Amtshilfe fürs LKA Bayern. Es gibt keine Anzeige, es gibt ein Ermittlungsverfahren, von dem wir aber im Prinzip nicht genau wissen, worum es eigentlich geht. Also wir haben dann gekriegt hier auf Umwegen eine Presseerklärung vom Landeskriminalamt Bayern, die witzigerweise unter dem 16.11. formuliert worden ist. Und da geht es um eine Durchsuchungsaktion, so nennen die das, bei Mitgliedern der verbotenen Organisation Defrim Schisfall. Das ist das, was sie im Wesentlichen sagen und schreiben dann, dass sie 21 Objekte durchsucht hätten am 24., um Material sicherzustellen. Sie würden ermitteln gegen Defrim Schisfall wegen Verdacht der Spendengelderpressung und Fortführung einer verbotenen Vereinigung.
Da muss man dazu sagen, dass die Organisation, glaube ich, im Jahr 1983 von dem deutschen Innenminister verboten worden ist.
Ja, damals verboten worden von Zimmermann, war das wohl nach dem Vereinsrecht, genau. Wir haben am selben Tag noch eine Presseerklärung gemacht dazu, in der wir versucht haben, das auch einzuschätzen. Was uns aufgefallen ist, wir betreuen im Moment mehrere Delegationen aus der Türkei. Eine Delegation von einem Menschenrechtsverein, der im Moment in Westeuropa ist. Der Menschenrechtsverein ist 2 Tage vor der Durchsuchung hier in Istanbul verboten worden. Mitglied dieser Delegation ist die Herausgeberin von einer sozialistischen Wochenzeitung in der Türkei. Da sind am Tag vorher 4 Mitarbeiter in Istanbul festgenommen worden. Und wir betreuen eine Tournee von Künstlerinnen aus dem Istanbuler Kulturzentrum OKM, also unter anderem Grup Yorum. Da hat die bayerische Polizei am 28.10. in der Nähe von München ein Konzert von denen massiv behindert. Und das bringt uns zu dem Verdacht, dass es also eine koordinierte, zwischen deutschen und türkischen Behörden auch koordinierte Aktion war, um die Arbeit oppositioneller, demokratischer Kräfte gegen die Unterdrückung in der Türkei und Kurdistan zu behindern.
Der zeitliche Zusammenhang ist auch ziemlich auffällig.
Der ist auffällig und ist ja bekannt, dass Mitte des Jahres beim Besuch von Zimmermann in der Türkei...
Beim Besuch von Kinkel hätte das geheißen, dass dort also der deutsche Geheimdienst mit dem türkischen Geheimdienst wohl einige Sachen ausgekungelt oder ausgekingelt, gekinkelt haben muss, heißt es dann wohl. Zum Thema Kurdistan gleich aber auch die nächsten Informationen.
Am vergangenen Wochenende wurden in Europa die Delegierten gewählt, die später die 15 Abgeordneten aus Europa des kurdischen Nationalparlaments wählen werden. Die Wahlkommission zur Gründung des kurdischen Nationalparlaments gab nun das Ergebnis der Wahl bekannt. Zitat: Für die Wahl der Delegierten ist das kurdische Volk in 35 Bezirken Europas zur Wahl gegangen. Von den 350 Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben, sind 153 gewählt worden. 87.719 Stimmen wurden abgegeben. Davon sind 926 ungültig. 50% der wahlberechtigten Kurdinnen und Kurden haben ihre Stimmen abgegeben. Soweit aus dem Bericht der Wahlkommission. In den Wahlbezirken Mannheim haben 2139 Leute gewählt, aus Stuttgart 3417 und in Freiburg gaben 1742 Leute ihre Stimmen ab. Ali Sapan, der Vorsitzende der Wahlkommission, gab auf einer Pressekonferenz folgende Einschätzung des Wahlvorgangs ab.
Yani Kürt halkı burada mesela büyük bir sayıyla kendi iradesini ortaya koymuştur aslında.
Wir sehen diese Willensbekundung als eine Art Referendum. Die Wahl ist wirklich demokratisch abgelaufen. Wir haben alles festgehalten, dokumentarisch. Kurz gesagt, trotz der Bedingungen, also der Fehler und der Unerfahrenheit, sind die Wahlen erfolgreich gelaufen.
Im Vorfeld der Wahlen hat die Türkei massivst bei der Bundesregierung in Bonn interveniert, die dann daraufhin die Wahlen als unzulässige Anmaßung hoheitlicher Tätigkeit auf dem Gebiet der Bundesrepublik untersagen wollte. Das Bundesinnenministerium drohte der Union der patriotischen Intellektuellen Kurdistans, die Telefon- und Faxanschlüsse für die Wahlen zur Verfügung bereitgestellt hatten, wegen der Störung der öffentlichen Ordnung. Die Wahlkommission hat nach Aussagen von Ali Sapan gegen diese Maßnahmen protestiert, gegen dieses völkerrechtliche Verhalten protestiert und forderte vom Deutschen Bundestag die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des kurdischen Volkes und die Zurückweisung der Rechts- und Amtshilfe, die Bundesinnenminister Seiters der türkischen Regierung für die Unterdrückung der Kurden leistet. Sapan führte dann weiter aus, dass sich an den Wahlen zu dem kurdischen Nationalparlament nicht nur Kurden in Europa, sondern Kurden aus der Türkei, aus Syrien, aus dem Iran und Gebieten in der ehemaligen Sowjetunion beteiligt hätten. Sapan interpretierte dann abschließend die Wahl als einen großen Erfolg für die kurdische Sache und ließ durch seinen Dolmetscher einen Appell an die westlichen Länder ausrichten.
Durch das große Interesse unseres Volkes an den Wahlen wird die Terrorismusbeschuldigung des kurdischen Befreiungskampfes durch die westlichen Länder und vor allem die Türkei bloßgestellt. Insofern kann nicht von Terrorismus die Rede sein, wenn sich der kurdische Befreiungskampf gegen das türkische Militär und seine staatlichen Institutionen richtet. Dass dieser Kampf ein nationaler Befreiungskampf des Volkes ist, haben die Wahlen zum Nationalparlament noch einmal unterstrichen.
Ja, so großartig wie die Wahlen gewesen sein mögen, sieht die Situation in Kurdistan nämlich nicht aus. Zwei weitere Journalisten wurden vor 3 Tagen dort verhaftet, unter anderem ein freier Journalist im Auftrag des ZDF, ein Journalist auch, der für die IG Medien unterwegs gewesen ist. Festgenommen wurden sie am gleichen Grenzübergang, an dem auch Stefan Waldberg von Radio Dreieckland von türkischen Militärs einkassiert worden ist. Der ZDF-freie Journalist hatte vor einem Monat die Ermordung eines kurdischen Oppositionellen mit einem deutschen NVA-Panzer fotografiert, ein Umstand, der sicherlich nicht dazu angetan war, die türkischen Behörden beglücken zu können. Festgenommen also, allerdings dann nach 2 Tagen nach Intervention der deutschen Behörden wieder freigelassen. Nun fragt man sich allerdings einerseits, was die türkischen Behörden einerseits oder so nervös werden lässt, gewissermaßen mit dem Finger am Abzug im wörtlichen Sinne, wenn es um die Aufdeckung der Menschenrechtsverletzungen in Kurdistan geht. Die Antwort dürfte eigentlich klar sein. Kurdistan existiert für die türkische Regierung nicht, also gibt es da auch kein Problem. Jede und jeder, der ein Problem daraus machen müsste, ist nicht ganz richtig im Kopf. Andererseits fragt man sich aber auch, was die deutschen Behörden eigentlich so machen, wenn es immerhin in aufgeklärten Bereichen zum Selbstverständnis gehört, dass Kurden auch Menschen sind, Anrecht auf Selbstbestimmung, auf Menschenwürde haben. Und das darüber zu berichten, dafür einzustehen, ein Merkmal von Aufklärung und allein bürgerlichen Menschenrechten sein sollte. Anderer Auffassung ist hier offenkundig die BRD-Regierung, die nach jeweils politischen Opportunitäten, also wenn es ihr passt oder meistens passt es ihr eben nicht, in der Kurdenfrage ein Thema erkennt, zu dem sie sich zu verhalten hat. So war auch die Äußerung von Innenminister Seiters, wir hörten sie bereits, wohl eher ein diplomatischer Ausrutscher, als er die Wahlen zum kurdischen Nationalparlament in Deutschland mit der Begründung verbot, hier handele es sich um einen hoheitlichen Akt auf fremdem Territorium. Wer aber von hoheitlichem Akt spricht, muss zumindest die Hoheit der Kurden anerkennen, nur nicht auf deutschem Boden vielleicht. Dies darf man aber angesichts der geringen Aufgeklärtheit des deutschen Innenministers eher als Ausrutscher werten, obgleich trotz seiner Intervention ja die Wahlen auf deutschem Boden nun stattfanden. Weniger ein Ausrutscher ist aber das, was sich die deutschen Behörden in Sachen Türkei alles so leisten. Waffen dort runterzusticken, das ist nicht ein ganz unwichtiger Beitrag der deutschen Regierung in der Unterstützung der türkischen Militärs gegen die Kurden. Die nächsten Waffenlieferungen, 18.000 Artilleriegeschosse mit Streumunition, ist durch den Fernsehbeitrag von Monitor ans Licht der Öffentlichkeit geholt worden. Abholtermin soll in den nächsten Tagen sein, nämlich noch vor Weihnachten. Was mit den Geschossen passieren soll? Na, das ist ja klar. Aus der Monitorsendung ein kurzer Ausschnitt aus dem Beitrag, der sich mit Kurdistan beschäftigte.
Die Kurden fordern Selbstbestimmung und Autonomie. Doch die Regierung Demirel will nicht mehr mit den Kurden verhandeln. Sie setzt statt auf eine politische, auf eine rein militärische Lösung. Türkische Soldaten bekämpfen die Guerilla-Bewegung PKK. Bislang erfolglos. Deswegen ändert die Armee ihre Taktik. Heimlich gefilmte Bilder aus Şırnak. Die Stadt wurde am 18. und 19. August von der türkischen Armee zerstört. 19 Menschen starben, 30.000 flüchteten. Kurz nach dem Angriff war eine Parlamentsdelegation aus Großbritannien vor Ort, Augenzeugen der Verwüstung. Leiter der Delegation war der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Menschenrechtsfragen, Lord Avebury.
Soweit wir sehen konnten und nach Zeugenaussagen hat die türkische Armee mit Artillerie geschossen. Auch die großen Löcher in den Häusern beweisen, dass großkalibrige Waffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind. Heißt das, dass die türkische Militärstrategie sich geändert hat? Ja, Şırnak bedeutet eine Wende in der Taktik. Immer wenn es jetzt zu Auseinandersetzungen zwischen Armee und Guerilla gekommen ist, rächt sich die Armee mit Angriffen auf Zivilisten, egal ob die die Aufständischen unterstützt haben oder nicht. Mit Şırnak wurde zum ersten Mal eine Stadt total zerstört. Seit unserer Reise dorthin sind auch die Städte Kulp und Çişre bombardiert und zerstört worden und viele andere Siedlungen in der Region auch.
Artilleriegeschosse also, die vor Weihnachten dort unten weiteres Unheil anrichten sollen. Vor Weihnachten über die Bühne gehen soll auch noch der Prozess gegen Stefan Waldberg, nämlich am 4. Dezember. Offiziell heißt es, Propagandatätigkeit für die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, werde ihm vorgeworfen. Indirekt wurde die Anklage inzwischen wohl erweitert. Umso wichtiger ist also, dass eine Delegation zu dem Prozess fährt und dort einmal Öffentlichkeit schafft. Deshalb auch soll zum Beispiel ein Vertreter von Radio Dreieckland vor Ort sein, um zu dokumentieren, dass wir für ungehinderte Berichterstattung aus dem kurdischen Gebiet sind. Ein Recht, was Stefan Waldberg für sich in Anspruch genommen hat. Und nun kommt das Leidige, da nämlich aber Radio Dreieckland nicht zu den Finanzmagneten dieser Welt gehört, wird hier noch einmal zu finanziellen Unterstützung für diese Reise aufgefordert. Es gibt ja ein Konto von Radio Dreieckland beim Freundeskreis und die Kontonummer nun im Folgenden.
Die Kontonummer ist bei der Volksbank Freiburg, Bankleitzahl 680 900 00 und die Kontonummer lautet dann zum Mitschreiben 932 0202. Ich wiederhole das nochmal, also Volksbank Freiburg und die Kontonummer des Freundeskreises ist 932 0202.
Da sollte ein Stichwort drauf, Stefan. So, wir haben jetzt einen Live-Bericht von der Kundgebung, die es heute gegeben hat in Freiburg von dem Regierungspräsidium. Hallo? Ja, sie hört uns noch nicht genau. Hallo?
Ja?
Los geht es.
Ziemlich leise höre ich euch nur. Egal, ich kann trotzdem mal anfangen. Die Kundgebung hat ziemlich pünktlich um 18 Uhr vor dem Regierungspräsidium stattgefunden. Der Auftaktredebeitrag hat nochmal zusammengefasst, was die Ereignisse der letzten Tage insbesondere waren, nämlich der Mord an einem Berliner, die verbrannten Frauen in Mölln und letztendlich dieses Ereignis hier in Freiburg, wo ein türkischer junger Mann zusammengeschlagen wurde. Wir sind gerade auf dem Augustinerplatz und da sollte eigentlich die Schlusskundgebung stattfinden. Es wurde aber von den Organisatoren gerade durchgesagt, dass hier sehr wenige Passanten und Passantinnen sind und deshalb hat man sich kurzerhand entschlossen, das Ganze vor dem Martinstor zu machen. Da wäre ich dann noch hinterher eilen müssen. Einen Zwischenredebeitrag gab es dann am Bertholdsbrunnen. Da ging es nochmal um eine Firma hier in der BRD, die Waffen an die Türkei liefert. Darüber ist in der letzten Monitorsendung auch berichtet worden und darüber wurde noch einmal erklärt und deutlich gemacht, was eigentlich Fluchtursachen und Fluchtgründe sind. Ich sehe hier auf der Demonstration ziemlich viele ausländische Menschen, die ich sonst bei Demonstrationen eigentlich seltener sehe. Ich denke, eine große, starke Betroffenheit ist da und sie sind auch diejenigen, die am lautesten rufen, Nazis raus und hoch die internationale Solidarität.
Lässt sich ein bisschen abschätzen, wie viele Leute da sind?
Ich würde schätzen zwischen 500 und 600 Leute. Also es sind sehr viele erstaunt darüber, dass trotz der kurzfristigen Mobilisierung denn doch so viele gekommen sind.
Okay, soweit dein Telefonbericht. Schönen Dank.
Ja.
Damit hatten wir nicht mehr gerechnet. Trotzdem war ganz gut, dass das jetzt auch noch in dieser Sendung geklappt hat. Damit sind nämlich erstmal zwei Beiträge von uns verschoben bzw. unter den Tisch geflogen. Ein Beitrag über die Bilanz nach der Nahostkonferenz oder nach einem Jahr nach der Nahostkonferenz und was sich da getan hat, wird nicht mehr hier in dieser Sendung Platz haben, wird aber auf alle Fälle dann in der nächsten Woche gesendet werden. Ein zweiter Beitrag, den wir gar nicht erst angekündigt hatten, weil wir dachten, das haut mit der Zeit sowieso nicht hin, hätte sich mit den Infoproblemen, mit den Radioproblemen beschäftigen sollen. Diesmal aber am Beispiel von einem Info beim LoRa, Schwesternradio in Zürich, die ähnliche Infoprobleme haben, aber versuchen die anders, zumindest ein bisschen inhaltlicher zu lösen, während der Eindruck entsteht, dass hier im Radio häufig nur auf der technischen Ebene gelöst werden kann. Nach ein bisschen Musik kommen wir dann zu den Veranstaltungshinweisen.
Ihr hört das Infomagazin vom 26. November 1992.
Ein Veranstaltungshinweis wird sich mit einer Ausstellung beschäftigen. Thema auf den Spuren von 500 Jahren Kolonialismus. Eine Ausstellung in der Volkshochschule in Freiburg, die vor zwei Tagen am 24. November begonnen hat. Die geht noch bis zum 11. Dezember. Rotteckring 12 in Freiburg. Dort soll sichtbar gemacht werden, auch bei einem Rundgang in der Innenstadt in Freiburg, der bildlich nachgestellt ist in dieser Volkshochschulausstellung, an wie vielen Punkten nämlich man hier in der Stadt auch auf koloniale Vergangenheit, aber nicht nur das, sondern auch auf die Gegenwart stößt. Beispiele also werden dort zu finden und zu sehen sein über den Frauenhandel, über Tourismus und den Sextourismus, über die Funktion der Kirche, zum Beispiel über den Ölmobilkonzern, den Ölkonzern Shell, über die leidige Wilhelmstraße, das war doch mal einer, über die Kaffeegeschichten, über die Südfrüchte- und Gemüsegeschichten, über Flüchtlinge, über McDonalds, über Blumenläden, über die Deutsche Bank, über das Völkerkundemuseum, alles dies in Form von Fotos, Collagen, Texten in der Volkshochschule auf den Spuren von 500 Jahren Kolonialismus.
Und dann bleibt nur noch anzukündigende Veranstaltung am Montag, dem 30. November um 8:30 im Vorderhaus der Habsburger Straße 9. Dort wird Jutta Dittwort sprechen. Vortrag und Diskussion ist angesagt. Und sie wird einen Beitrag halten zu einem Plädoyer oder für ein Plädoyer für eine ökologische linke Opposition. Das Ganze wird veranstaltet von der Buchhandlung Jos Fritz und den unabhängigen Frauen und findet, wie gesagt, am Montag, den 30. November um 8:30 im Vorderhaus statt. Kostet aber auch Eintritt, nämlich 5 Mark.
Dann nochmal die Wiederholung einer Kontonummer, die in dieser Sendung schon gefallen ist, nämlich eine Spendenaktion unter anderem für die Frauengruppe Careta in Zagreb, die für vergewaltigte Frauen Frauenhäuser bauen will. Die Kontonummer bei der Sparkasse in Freiburg, Kontonummer 229-7402, Bankleitzahl 680-501-01. Spendenkonto Rechtsanwältin Barbara Schüller und das Stichwort nicht vergessen gegen Frauenvernichtungslager in Jugoslawien. Das war's hier im heutigen Info. Ziemlich pünktlich sind wir fertig geworden. Morgen Abend um 18 Uhr wird's wieder so heißen.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.